6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen! Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog Play von Moby, The Battle of Los Angeles von Rage Against the Machine und Living in America von The Sounds. Ich zog What Did You Expect from the Vaccines von The Vaccines, Retriever von Ron Sexsmith und Violator von Depeche Mode. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, hallo Leute, ihr hört wieder 6 aus dem Glas. Schön, dass ihr, eingeschaltet,
angeklickt, wieder dabei
untergeladen,
seid.
Wieder dabei seid. Genau.
Hi,
ihr hört, Markus ist auch. Genau, ihr hört, Markus ist auch da. Ja. Wie geht's dir?
Gut. Sonne scheint, Bäume schlagen aus, haben mich noch nicht erschlagen. Insofern, passt schon.
Ja, ich hatte letzte Woche in einer Stunde alle 4 Jahreszeiten gleichzeitig. Das war richtig lustig.
Ah ja, das hatte ich auch. Hagelschlag und
alles.
Ja, ne? Ja.
Außer Gewitter. Gewitter, also hatte ich nicht. Also Blitz und Donner waren nicht, aber sonst alles.
Gut, ja. Gut, aber du wolltest nicht jetzt über das Wetter reden, sondern wolltest irgendwas anderes reden, ne?
Ja, also Leute, bevor es mit der eigentlichen Folge losgeht, habe ich hier noch so einen kleinen Werbeblock bezüglich eines Videos, das ich auf YouTube gemacht habe. Wenn euch das so gar nicht interessiert und sagt so, nein, ich will nur wissen, was die Jungs von den Platten halten. Es gibt eine Kapitelmarke, also da einfach dann hinklicken und gut ist. Mhm. So, ich erzähl mal. Anfang 2020 habe ich den Entschluss gefasst, mich endlich an Stand-Up-Comedy zu versuchen. Ich meldete mich bei mehreren Open-Mic-Nights an, übte vor dem Spiegel und schrieb Material. Dann kam Corona. Jedes einzelne Event wurde abgesagt und mein Material verlor stündlich an Relevanz. Ja, meine Karriere als Comedian wurde im Keim erstickt. Nach einem Jahr On-Off-Lockdown und kaum Möglichkeiten, Material zu sammeln, habe ich mich entschlossen, einfach ein Stand-Up bei mir zu Hause aufzunehmen. Wohnzimmer-Comedy sozusagen. Ihr findet den Link zum Video auf YouTube in den Shownotes. Wenn ihr das lustig findet, teilt das Video bitte und erzählt euren Freunden davon. Markus hat es auch schon gesehen.
Ja.
Ja. Und ja, er sagt, es gibt Parts, die er lustig findet und Parts, die er so mittelmäßig
genau.
findet.
Genau, ich bin ein ehrlicher Kritiker. Ich kenne dich, ja. Ich kenne dich einfach zu gut, um da irgendwie jetzt so pauschal zu sagen, hey, wow.
Aber das ist ja auch, das macht ja auch eine Freundschaft aus, ja, ne, dass du ehrliches Feedback
genau,
erhältst.
Ehrliches Feedback und, ist doch das Beste, oder?
Und es freut mich, dass du das Bit, was ich ans Ende gesetzt habe, weil ich es am besten fand, auch am besten fand. Das freut mich. Und ja, guck mal rein, geht so knappe 20 Minuten. Ich habe am Anfang so ein total überstylisches Intro gemacht. Ich meine das nicht ernst, ne? Also ich weiß, dass ich kein cooler Typ bin, der einfach nur die Straße entlang gehen kann, wie heißt der Typ von The Verve?
Ach ja, Richard Ashcroft. Der ist auch
Richard Ashcroft.
Deutlich schlanker.
Entschuldigung. Deutlich schlanker. Deswegen, also
Glashaus, ich bin im Glashaus, also alles gut.
Schaut es euch einfach mal an und ja, es polarisiert relativ stark, sage ich einfach mal.
Ja.
Gut, aber nun zum eigentlichen Thema. Markus, möchtest du raten, was ich auf Platz 3 habe?
Ja, ich denke Ron Sexsmith.
Nein.
Oh, okay. Wow, das überrascht mich.
Auf mich auch. Auf Platz 3 habe ich The Vaccines. Okay. What did you expect from The Vaccines? Ich lese vor. The Vaccines sind eine 2010 gegründete Indie-Rock-Band aus London. Ihre erste Single Wreckin' Bar, Ra Ra Ra, verfehlte noch die Charts. Nachdem sie bei der Kritikerumfrage Sound of 2011 der BBC für die erfolgsversprechendsten Newcomer 2011 ist auch irgendwie richtig. Man hat sich daran gewöhnt wegen 2020. Ja. So, auf Platz 3 gekommen waren, erreichten sie mit der zweiten Veröffentlichung Post-Breakup Sex erstmals die UK Top 40. Die Band selbst beschreibt ihre Einflüsse folgendermaßen: 50s Rock'n'Roll, 60s Garage and Girl Groups, 70s Punk, 80s American Hardcore, C86 and Good Pop Music.
Okay.
So viel dazu.
Ja.
Das Album ist erschienen am 11. März 2011. Es ist relativ kurz. Es dauert 36 Minuten und 17 Sekunden. Der Metascore ist 71.
Mhm.
Ja, zu meiner Review. Leider wird es jetzt redundant. Ich kann nur wiederholen, was ich bereits in Folge 12 über Athlete und Young the Giant gesagt habe. An dieser Art von Musik habe ich mich einfach satt gehört. Die Vaccines machen nichts falsch. Das ist grundsolider Indie-Pop-Rock und jedem, der noch nicht genug Blockparty, Kaiser Chiefs oder Maximo Park gehört hat, wird hier seine Freude haben. Und hier der. Justin Haywards Young Stimme ist schön radiotauglich und er hat eine brauchbare Range. Freddie Cohen und Arne Arnason spielen schöne eingängige Melodien dazu. Das tut keinem weh und hängen bleibt einfach nichts.
Hm.
Kann man machen, kann man auch lassen.
Okay.
Auf die Liste packe ich Wolfpack,
mhm,
weil das ist so einer der wenigen Songs, der so ein bisschen nach vorne geht. Wobei es gehen auch viele nach vorne. Also Wolfpack packe ich auf die Liste. Das ist die Nummer 10, dauert 2 Minuten 23.
Okay.
Und
ja,
ja, das ist es eigentlich fast schon. Ich fand es in keinster Weise schlecht, aber ich habe erst gedacht so, ja, okay, das ist... Ja, das kenne ich halt also schon.
Ich hätte jetzt auch nicht... Ich hätte erstmal gedacht, dass Ron Sex bis auf der 3 ist, aber nebenbei. Aber ich bin immer noch überrascht. Aber Vaccines, ja gut, Vaccines finde ich jetzt... der Vergleich mit Athlete, ja, hinkt. Mhm. Also ich meine...
Ja, total, total.
Boah,
es geht nur darum... Um meinen Eindruck, dass halt diese Indie-Pop-Rock-Ding, dass ich das einfach irgendwie, dass das für mich subjektiv persönlich irgendwie durch ist.
Ach so, ja, da kommt noch einiges auf dich zu. Na ja, gut.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Aber es gibt ja nur eine 3. Ja, aber.
Also, das aber auch dazu, ich fand keines der Alben schlecht. Also es war in keinster Weise so wie Düster Boys oder,
ja,
oder was hat mich noch fertig, wo ich wirklich Schmerzen hatte. aber irgendwie, es zündet einfach nichts.
Ja, okay. Es schwelgt halt schon so ein bisschen in Harmonien und Melodien, anstatt nach vorne zu gehen. Es geht ein bisschen nach vorne, da gebe ich dir recht. Aber der Opener ist noch so ein bisschen so, fast schon so Beach Boys meets Ramones,
ja,
irgendwie.
Ja, ja, ich meine,
so ra, 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 Wrecking Bar. So, da fehlt noch das 1-2-3 am Anfang. Aber ansonsten wäre das schon fast so Ramones-Style. Aber die sind natürlich weit entfernt von Punk, also.
Ja.
Ja.
Ich finde, die wirken halt insgesamt sehr, sehr konstruiert und durchkonzeptioniert.
Ja, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir schon recht, ja.
Die kamen irgendwie 2011, das war irgendwie so 5-6 Jahre nach dem krassen, großen Indie-Rock-Pop-Boom.
Mhm.
So, das war irgendwie 3-4 Jahre nach Kaiser Chiefs, nach Maximo Park, nach The Bravery, nach Strokes, wen es halt alles gab. Und sozusagen da noch mal mitnehmen, bevor es wirklich gar keinen mehr interessiert.
Ja.
Ich finde, so wirkt das einfach. Das ist legitim, ne? Die können spielen, die schreiben gute, solide Songs. Ja. Aber ja.
Okay. Jetzt kommt noch mal die essentielle Frage zu dieser Band und diesem Album, dann können wir einen Haken dran machen. Wird diese Band nach Corona überhaupt noch wichtig sein?
Ein Schelm, wer Böses vermutet.
Also Vaccines halt,
es,
ja. Deswegen.
Letztes Jahr ist eine, ein Jahr vor der 10 Jahre Anniversary ist eine Deluxe Special Edition des Albums erschienen.
Ach so, okay. Nein, ich meine, ich könnte auch eine Band gründen, die The AstraZenecas heißt oder so.
Gibt's schon?
Echt
jetzt? Mit Sicherheit.
Echt jetzt?
Es gibt, was ich gesehen habe, aber also es gibt einen DJ AstraZeneca.
Wie geil ist das denn?
Aber das, Bevor ich jetzt was falsch erzähle, AstraZeneca ist ja, das ist ja irgendwas griechische Mythologie. Das ist irgendwo, das Seneca ist
wir
nicht
haben gerade einen ganz anderen Podcast gegründet. Nein, Spaß. Ich weiß es nicht. Ich müsste googeln. Nee,
ja, ich weiß es auch nicht. Okay. Aber irgendwie Seneca ist doch, das ist doch irgendwas. Boah, nee, jetzt will ich es wissen, weil es gibt in Fallout 3 gibt es ein paar Bekloppte, die sich für Vampire halten und die wohnen in der U-Bahn-Station Seneca Station.
Okay.
Ich will einfach nur, gibt's nicht. Ach, ich finde es nicht. Ich werde das raussuchen und dann in den Shownotes verlinken.
Genau, ganz wichtig. Ja. Jetzt habe ich, das war echt eine blöde Frage. Okay,
wir driften
total. Ja. Okay.
Markus, deine Nummer 3.
Willst du raten?
Du hattest Moby, Rage Against the Machine und was hast du noch?
The Sounds,
boah. Da würde ich fast sagen, die Sounds.
Ja, korrekt. Ja, genau. Also, The Sounds von 2002, aus dem Jahr 2002, 40 Minuten lang ist das Album und das heißt Living in America. Weil die leben nicht in Amerika und zwar die Band kommt aus Schweden. Die Band ist ich sag's mal ganz frank und frei, es ist eine quasi Kopie von Blondie. Aber eine schlechte Kopie von Blondie.
Oh, komm.
Nein, wirklich, wirklich. Also ich will jetzt nicht, es wird kein Verriss, aber ich würde wirklich sagen, also The Sounds, die Sängerin Maya Iverson heißt sie, ist ja ganz nett und gut, aber stimmlich ist da noch Luft nach oben, also ist aber auch noch Luft nach unten, also ist irgendwo ziemlich in der Mitte anzusiedeln. Also es hat mich jetzt nicht umgehauen, was sie stimmlich leistet und das Problem ist an diesem Album, von den Texten her hat mich das auch so gar nicht umgehauen, weil da werden so ziemlich alle möglichen Stereotypen aus der Popwelt abgegriffen und zwar mit vollem Ernst, mit blankem Ernst, habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Und ich habe gedacht, so, ist das dein Ernst, Johannes? So Moment mal. Also es ist ja völlig legitim, es ist ja völlig okay, Blondie zu kopieren, weil Blondie ist eine coole Band. Ehrlich, ganz ehrlich, so, also Debbie Harry ist eine coole Frontfrau, sehr, sehr geile Frau. Also heutzutage nicht mehr so, aber ja. Nein, Entschuldigung.
Also, gib dich nicht auf das Terrain.
Nein, blödes Terrain, Entschuldigung. Aber wirklich, also Hut ab vor dieser Frau. Okay. Aber die kommen halt nicht annähernd an Blondie beziehungsweise Debbie Harry ran. Die Synthi-Sounds auf dem Album sind ganz nett. Die haben auch 80er-Jahre-Anleihen, kommen auch nicht von irgendwo her, weil die Sängerin und ich denke auch die Jungs in der Band, die sind alle Baujahr 79 und sind irgendwie in den 80ern groß geworden und die Sängerin hat auch sag ich mal, in Kindesbeinen angefangen, irgendwie, ich glaube, irgendein Blasinstrument zu spielen. Also im Grunde genommen hat sie mit Musik schon relativ früh angefangen. Und dann hat sie auch irgendwann mal Love is the Drug von Brian Ferry gehört, also beziehungsweise von Roxy Music gehört. Und geiler Song nebenbei. Ich liebe Roxy Music und war dann hin und weg und nebenbei wahrscheinlich noch, wie gesagt, tausend und abertausende Minuten und Stunden Blondie gehört. ich verstehe halt nicht dieses, was an dieser Band faszinierend sein soll, weil im Endeffekt ist es halt irgendwie was Mediokres, ein mediokres Endprodukt, wo ich irgendwie nicht mehr zurückkommen will dazu, weil ich habe es einmal zu Ende gehört und es war tatsächlich auch, es war nicht zäh, es war definitiv kein zäher Durchlauf, aber ich ich wollte halt nicht, da war kein Song drin, wo ich gesagt habe, ich will das nochmal hören unbedingt. Also es klingt alles ziemlich gleich und erst im Nachhinein habe ich dann erstmal recherchiert und habe gesagt, gesehen, so, oh, die Band hat tatsächlich die auch berühmt sind, wie Quentin Tarantino liebt diese Band, warum auch immer.
Okay, wusste ich nicht, aber keine, der Mann keine hat Ahnung. Geschmack.
Ja, der Mann hat auch Musikgeschmack, aber offensichtlich ich nicht. Keine Ahnung.
Endlich, oh Gott, endlich gibst du es zu.
ich habe keine Ahnung. Aber ja gut, das ist auch natürlich auch einiges an Film. An Film Vita bei der Band zu sehen, weil die haben wohl einen Song mal zu Scream 4 beigesteuert. Scream 4, ja, gut.
Wieder was gelernt.
Und Scream ganz 4 wichtig,
ist ein guter Film.
Ja, ich glaube, die ganze Scream-Reihe ist gut. Ja. Wobei Scream 3 fand ich ein bisschen meh. Aber gut, ja. Lass uns nicht drüber Scream reden. Es wird noch besser. Snakes on the Plane. Da hat die Band sogar mitgespielt.
Oh, okay.
Snakes on the Plane, Bring It, einen Titelsong dazu geschrieben. So habe ich es zumindest verstanden. 2006 war das, ja. Und was ich auch nicht so ganz verstanden habe, aber da habe ich mich jetzt zu wenig in diese Recherche gestürzt. Ich glaube, zwei Mitglieder aus dieser Band, zwei Boys, die sind quasi Mitglieder auch von Cresip. Das ist Cresip, wenn man die Band nicht kennt, das sind quasi Volkshelden, musikalische Volkshelden aus den Niederlanden.
Okay.
Also wenn man mal, also wir leben ja quasi an der Grenze, wenn man mal die Grenze überschreiten hat und 3FM oder. Also
wir sind
oder,
näher an Holland als an Berlin.
Korrekt. Ja, und wenn man mal über die Grenze fährt und 3FM oder Sky Radio hört, dann wird da der ein oder andere Cresip-Song bestimmt auch mal gespielt. Und das ist sowas ähnliches wie U2, nur halt in den Benelux-Staaten oder so. Das ist, okay. Ich könnte ja keinen Song nennen, aber ich der Name ist mir auf jeden Fall geläufig. Das ist mir auf jeden Fall.
Okay.
Ja, keine Ahnung.
Welchen Song packst du auf die Liste?
Es ist total überraschend, aber der Titelsong, Living in America.
Ja, ich kann deine Argumentation total verstehen und ja, der Blondie-Vergleich drängt sich tatsächlich auf.
Sehr, ja.
Bis du ihn gerade genannt hast, ist der mir nie gekommen, aber du hast natürlich absolut recht. Und es ist tatsächlich so, dass die Sounds im Prinzip genau das sind, was ich eben an The Vaccines kritisiert habe.
Mhm.
Aber ich habe die Sounds halt irgendwie gehört, als es neu war in ihrer Zeit. Und es ist für mich halt auch einfach wieder mal so ein bisschen Nostalgie. Ne? Das ist halt die Musik, mit der ich angefangen habe aufzulegen. Ja. Weil ich durfte noch nicht so direkt Metal auflegen. Ich musste poppiger sein, Indie-Disco eben, frühe 2000er.
Ja.
Aber ich finde es wirklich gut, das Album. Und ja, die Texte ist halt
ja,
Laber. Ja, aber ich finde gerade die Keyboard und die Synthie-Effekte, ich finde, das ist richtig, richtig geile, gute Laune-Musik einfach. Also wenn ich so ein bisschen down bin und so alles, dann höre ich halt Sounds, weil man stellt sich da halt wirklich so auch dieses, ich weiß so aus dem Gedächtnis, ich weiß nicht mal, wie die Frau aussieht, und man stellt sich halt einfach so ein quirliges, hüpfendes Mädel rum, das halt singt und Spaß hat und da kriege ich halt gute Laune. Aber ich kann auch verstehen, wenn du sagst, so ja, das ist ein Rip-Off und ich sehe dann nichts, was ich nicht woanders in besser kriege.
Ja, ich so ein bisschen in diese Rip-Off-Schiene geht meine Gedanke schon, aber es ist halt wirklich dieses hüpfende Mädchen-Ding, das hatte ich halt auch so ein bisschen, dieses von wegen, es ist leicht infantil, es ist aber auch irgendwie. Auf der einen Seite denke ich irgendwie, ja, so, vielleicht geht das so in Richtung Feminismus, der aber nicht wehtut, so aller, also der den Mann nicht wehtut, einem Mann nicht wehtut, die zum Beispiel, also bewusst nicht, also Ich rede mir im Kopf und Kragen.
Du kommst da nicht mehr raus.
Nein, aber zum Beispiel jetzt Peaches. Also kennst du auch Peaches, oder?
Ja, klar.
Also
ja,
Peaches ja. Haut einem Mann ja bewusst in die Fresse und lacht darüber. Und der Mann, wenn er ein bisschen Eigenhumor besitzt, lacht die selber darüber und hüpft dazu selber und Pogo dazu oder so. Aber es ist halt aggressiver, deutlich aggressiver, darauf wollte ich hinaus. Und das hier ist halt irgendwie Feminismus, aber so unterschwellig und gleichzeitig irgendwie so la 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 la. Ich dazu dann diese 0815 Texte. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie mehr. Warte, ich dachte irgendwie da ist noch dieser Funken Pop Punk drin, aber da fehlte der Punk. Ich vielleicht habe ich auch mittlerweile so ein zu eingeschränktes zu eingeschränkte Erwartung von deiner Musik oder so.
Das mag okay, sein. Kommen wir mal zur Nummer zwei.
Yeah.
Zu meiner Nummer zwei. Was denkst du denn, was ich auf der Nummer zwei habe?
Ron Sexsmith.
Nein.
Nein, okay. Wow, ich bin echt jetzt baff. Aber er hat's verdient. Er hat's fucking verdient. Okay.
Kommen wir jetzt erstmal zu der Band. Und ich habe mich da ich dachte bis vor 2 Stunden, dass ich weiß, wie man diese Band ausspricht.
Was?
Und ich habe mich in einen Rabbit Hole begeben. Ich werde ein YouTube-Video in den Show Notes verlinken. Ich einige mich jetzt selber für mich selbst, dass man die Band so ausspricht.
Okay.
Depeche Mode, Violator.
Wiederhol das bitte nochmal.
Depeche Mode.
Depeche Mode? Ah, come on. Okay.
Wie sagst du?
Depeche Mode.
Ja. Okay.
Ist ja wurscht.
Ich erkläre gleich. Das ist super. Also, Depeche Mode ist eine englische Synth-Rock-Pop-Gruppe. Der Name ist einem französischen Modemagazin namens
Depeche Mode.
Accent Graf und Accent Gü in was weiß ich wie Reihenfolge, also Depeche Mode entliehen. Die Gruppe ist mit weltweit über 100 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten Bands der Welt. Die Zeitschrift Q nannte Depeche Mode die populärste Elektronikband, die die Welt jemals gesehen hat. Es ist ohne Scheiß, also die selber haben wohl Anfang der 80er haben sie behauptet, Depeche Mode.
Wie bitte? Das wird ja immer lustiger.
Es ist so, im englischen Sprachraum sagen wohl alle einfach Depeche Mode.
Okay.
Das klingt auch irgendwie richtig. Ich glaube, unserer Depeche Mode, ich glaube, das ist so ein deutsches Ding. Ich glaube, das ist falsch. Es gibt tatsächlich ein, zwei Minuten Video, wo halt ein britischer Journalist halt erklärt, dass man sie halt Depeche Mode ausspricht. Und er hat auch so ein Tape gefunden mit einem Interview, das er in den Anfang der 80er mit Dave Gahan geführt hat, wo halt Dave Gahan halt erklärt, so ja, wir waren in Frankreich und dann haben die gesagt, unsere Bandname, wir sprechen den falsch aus. Und dann haben wir gedacht, so ja, was ist denn, wir entscheiden, wie man das ausspricht.
Ja, und, eben.
Ich find's ein bisschen absurd. Aber mein Gott, ey, wenn man Depeche Mode sagt, weiß doch jeder, welche Band gemeint ist.
Ja.
Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Das Album ist am 19. März 1990 erschienen. Es dauert 47 Minuten und 2 Sekunden. Es hat einen Metascore von 85.
Mhm.
Meine Review. Puh, es ist wirklich sehr schwer, sich diesem Album zu nähern. Enjoy the Silence ist einer der besten Songs aller Zeiten. Keine Diskussion. Personal Jesus ist sehr gut. Auch Clean ist ein grandioser Rausschmeißer. Aber abseits davon sind mir deutlich zu viele Filler auf der Platte. Hinzu kommt, dass die meisten Songs ihr Willkommen deutlich überreizen. Den Einfluss, den dieses Album hatte, kann man wahrscheinlich gar nicht hoch genug einschätzen. Mindestens 2 Generationen an Industrial- und Elektronik-Bands haben sich hier inspirieren lassen. 30 Jahre später klingt es in meinen Ohren leider einfach nicht mehr so innovativ, wie es zum Erscheinen wahrscheinlich war. Das werfe ich dem Album nicht vor, das wäre unfair. Ich schildere lediglich meine Empfindung. Ich muss nochmal auf Enjoy the Silence zurückkommen. Würde ich nur diesen einen Song bewerten, wäre das Album auf Platz 1. Wir bewerten aber nun mal Alben.
Mhm.
und als Gesamtwerk überzeugt mich Violator nicht. Auf die Liste packe ich Enjoy the Silence, natürlich, und Clean.
Ja.
Und ich habe, also als ich Dippage Mode gezogen habe, habe ich auch gedacht so, weil Dippage Mode ist so eine Band, die sind irgendwie immer an mir vorbeigegangen. Ich kenne natürlich die Singles, ich kenne Personal Jesus, ich kenne Just Can't Get Enough, Enjoy the Silence, No Good, gibt's ja hunderte, ich kenne die alle und finde die meisten auch gut, aber irgendwie habe ich nie Muße gefunden, mir auch einfach mal ein Album anzuhören. Frag mich nicht warum. Es ist einfach, hat sich einfach irgendwie so ergeben und deswegen hatte ich mich einerseits gefreut, weil ich gedacht habe, so, ey, cool, kann ich endlich mal einen Klassiker nachholen?
Ja, dafür gibt es den Podcast. Ja.
Genau, aber gleichzeitig war es dann auch so, ja, aber boah, wenn ich das jetzt irgendwie, wenn ich es wirklich, wirklich scheiße gefunden hätte, dann hätte ich mich ja gefreut. Wenn hätte ich einen richtig schönen Verriss geschrieben, wie damals zu Pink Floyd, also damals, vor 6 Monaten.
Ja, ja.
Aber das kann ich halt auch nicht, weil die Songs sind nicht schlecht, aber es ist alles so, ich hab das Album gehört und Enjoy the Silence ist halt Song 6. Und fast jeder Song dauert über 5 Minuten. Und ich habe dann irgendwie, nachdem Personal Jesus lief, das müsste Nummer 3 sein, habe ich gedacht so, ja, boah, wann kommt denn jetzt endlich mal Enjoy the Silence?
Ja, also ich glaube...
Und das ist so ein bisschen wie, es gibt so Bands, da fallen die Bitch Mode jetzt nicht drunter, aber zum Beispiel Rob Zombie.
Okay.
Du gehst auf ein Konzert von Rob Zombie und alle Leute warten einfach nur, dass er Dragula spielt. Und das dauert dann irgendwie eine Stunde. Und ich meine, ich war nie auf einem Rob Zombie Konzert im Festival gesehen.
Ja.
Und so hat sich irgendwie Violator angefühlt beim Hören. So, ich habe die ganze Zeit so, wann kommt jetzt Enjoy the Silence? Wann kommt es endlich? Und der Rest des Albums ist halt in keinster Weise schlecht oder dritte Wahl oder so. Aber irgendwie, ich fand's, es
darf ich mal kurz so sagen, ich verstehe, was du meinst sogar, weil ich, also ich finde das Album schon sehr, sehr gut. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist das über Album aller Zeiten. Das ist schon, denke ich mal, unter den.
Bei der Ziehung hast du noch genau das gesagt.
Nein, ich habe gesagt, es ist unter den Top 500 Alben, würde ich sagen, aller Zeiten. Schon, ja, schon. Gut, okay. Aber
500 sind auch viele.
500 ist viel, aber ich würde jetzt nicht so sagen Top 10 oder so. Würde ich nicht sagen. Okay. Habe ich das gesagt? Nö, ich glaube nicht.
Nee, du hast gesagt, das ist das Überalbum.
Das Überalbum für Dippish Mode. Das habe ich gesagt. Ja,
ja.
Definitiv. Aber also für mich zumindest, also ich meine, es gibt natürlich die Hardcore-Devotees, oder so heißen sie ja, die dann quasi sagen Black Celebration oder so, die dann noch diese noch früheren Frühwerke nehmen und sowas. Egal, ist wurscht. Aber für mich ist das halt das Überalbum für die Beschmut. Aber das hat damit zu tun, dass, also was du gesagt hast, ich wollte nur einstreuen, man erwartet einfach ein Album, was nicht so leise ist. Es ist ein sehr leises Album. Und wenn man diese Erwartung so ein bisschen abwirft, ist das trotzdem ein sehr, sehr gutes Album. Und also zum Beispiel Waiting for the Night to Fall ist ein sehr geiler Song. Also man muss halt nur die Stimme von Dave Gahan mögen irgendwie.
Ich mag die.
Ja.
Mag
diese Stimme. Und nebenbei die Coverversion von Ghost von diesem Song ist auch grandios. Aber okay, gibt's auch ziemlich gutes Cover. Ich bin da irgendwie bei dir. Also ich verstehe das. Also es ist auch nicht jedes Depeche Mode, Depeche oder wie auch immer man die ausspricht. Ich sag Depeche Mode, ist mir wuschiger.
Ich auch.
Ja, eben, fuck it. Aber jedenfalls, nicht jedes Album hat irgendwie nicht diese Konsistenz oder so, das, was man sagt, so, okay, das ist jetzt der durchgehende Brenner oder so. Und also im Grunde genommen ist halt wirklich, wenn man auf ein Konzert geht, es kommt halt diese Art Best of, oder das, was du gerade gesagt hast, auch von wegen diese 100 Singles gefühlt. Es sind halt keine 100 Singles, aber es sind halt diese fette Bandbreite an Hits, die kommen halt zusammen, und das sind halt keine sehr langsamen Songs, da sind halt ein paar langsame dabei, aber die meisten sind halt wirklich so Hymnen. Es geht ja bei Dimension Mode meistens um Hymnen, und Enjoy the Silence ist halt eine davon.
Hey, people
die Hymne people. Eigentlich, ja.
Ja. People are People ist auch richtig gut.
Ja, eben. Also, und deswegen.
Ah, ja.
Ja,
trifft's auf jeden Fall. Ein Fun Fact noch, den ich bei der Recherche gefunden habe, was ich ganz lustig fand, weil der Typ ist echt, das ist so ein, lebt der, also hier, Blixer Bargeld, lebt der noch?
Ja, der lebt noch, ja.
Okay, also Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten behauptet, die Depeche Mode hätten sich für ihren größten Hit mit Samples aus Neubauten Restbeständen bedient. Alan Wilder bezeichnet dies als lächerlich. warum tut Blixer Bargeld das? Die beiden Bands haben in den 80ern in Berlin in den Hansa Studios aufgenommen, wo auch David Bowie sehr viel aufgenommen hat. Und also ich halte das auch für völligen Schwachsinn, weil du lässt ja deine Samples auch nicht einfach im Studio rumliegen. Also
ja, gut, in den Archiven gibt's da wahrscheinlich auch irgendwelche.
Ja, aber da darf er nicht einfach, ja gut, ich meine, keine Ahnung.
Das war ja nicht alles nicht digital damals, ne? Also musst du dir vorstellen, das war ja nicht digital. Das war ja noch auf Tape.
Schon klar, aber du kannst doch nicht einfach, hey, hier liegen ein paar Samples von irgendeiner Band rum, lass die mal benutzen. Also da sagt dir der Produzent doch, also auch in den 80ern hat der Produzent dir da schon gesagt.
Finger so, weg.
Also entweder, also ihr lasst das mal liegen, oder dann müsst ihr die aber auch fragen, dann müsst ihr die auch bezahlen. Also ich sehe es auch einfach so, dass der Depeche Mode haben es auch, also die haben es auch nicht notwendig, sich bei einstürzenden Neubauten Samples zu bedienen. Und selbst wenn, also ein Mikrofon und eine Baustelle, also das kriegst du ja selber hin.
Ja, ich denke auch. Also es gibt unglaublich viele Intros, vor allem von Depeche Mode Songs, wo man irgendwie denkt so, okay, jetzt hört man da irgendwie eine Schraube über einen Metallschrabben und oder einen Metalltrichter durchlaufen oder so, keine Ahnung.
Nächster Bargeld, hey, das ist meine Schraube.
Das ist meine Schraube und mein Metalltrichter.
Also, was für ein Schwachsinn.
Genau.
Okay.
Ja.
Ich bin sehr gespannt. Also, ich würde bei dir auf der 2, boah, du hast bei der Ziehung gesagt, dass du Moby Play selber auch hast.
Mhm.
Andererseits ist das Album, ich habe es jetzt auch noch mal gehört. Mhm. Also, ich finde es nicht mehr so gut, wie ich es in Erinnerung hatte.
Mhm.
Aber Rage Against the Machine ist halt auch sehr hart. Andererseits mochtest du auch das Debüt sehr gerne. Ich sage, du hast Moby auf der 2.
Ja, dachte ich eigentlich auch, aber ich habe Battle of Los Angeles auf der 2. Von Rage Against the Machine, Jahrgang 1999, also zumindest laut Spotify. Ich weiß nicht, ob es 98
ist. Richtig, stimmt.
Ja, okay.
99 ist richtig.
Ja, also 45 Minuten lang, beziehungsweise ja, kurzweilig. Ja, ich habe eigentlich nur Gutes über das Album zu sagen. Also ja, fast nur Gutes. Das ist ja das dritte Werk von denen. Die haben ja nicht so einen riesen Output, die muss man jetzt mal ganz klar sagen.
Ist das meiner Meinung nach ist das der Zenit.
Also ich muss auch ehrlich sagen, an der Stelle wieder, das hatte ich auch bei dem Debütalbum gesagt, ich habe es vorher noch nie komplett gehört. geht ja bei Depeche Mode ja auch so. Also,
ja, klar. Ja.
Aber das ist so nach dem Motto, oh, Asche auf mein Haupt und so. Aber ich hab's, ich hatte da so meine Momente beim Hören, von wegen, wow, wie geil ist das denn? In diversen Varianten, da gehe ich gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Und ich hatte halt Momente, wo ich gedacht habe, okay. So. Und also bei diesen Wow-Momenten, das teilte sich so ein bisschen auf in Richtung krass, die Band, die, wo ich immer dachte, die haben einen Sound und den ziehen die brutal durch, die erfindet sich auf dem Album irgendwie in gewisser Weise neu. also korrigier mich, aber ich finde, ja, die Band wagt was auf dem Album. Also, yep, weil ich finde, man erkennt natürlich Rage Against the Machine 3 Meilen gegen den Wind. So. Also man hört diese Band raus, so wie man Led Zeppelin auch raushören würde. Aber trotzdem ist dieses Album einfach deutlich komplexer, funkier. Also es ist deutlich mehr Beat drin, es ist deutlich auch ein bisschen Hip-Hop-lastiger fast schon drin, würde ich sagen. Also es gibt Hip-Hop-Passagen da drin. Vor allem im Track Mic Check, der kommt auch auf die Liste. Mhm. Den finde ich grandios. Ganz ehrlich, was für ein geiler Song. Der hat eine super geile
Ultimate Rhythm Rock Checker, what?
Ja, der hat eine unglaublich Atmosphäre. Also die hätte ich gar nicht erwartet, dass die so eine Atmosphäre auf Platte pressend können. Also das hatte ich wirklich von Rage Against the Machine gar nicht erwartet. Also und es ist einfach nicht nur dieser Hip-Hop, dass diese so von diesem Brachial-Sound mal ein bisschen weggehen. Der ist da ja auch drin mit dem Song, aber dass die so ein bisschen rausgehen, sondern dass die dann irgendwie noch so einen geilen Sound kreieren, den die vorher halt nicht hatten. Und die wagen halt was. Und die Produktion ist deutlich fetter als auf dem Debüt. Logisch, also es ist mehr Geld in der Hand, ne?
Ja.
Aber es ist halt wirklich, man merkt es, man hört es. Und also auch auf Kopfhörern zu hören, das ist halt wirklich, es lohnt sich. Also ja, es lohnt sich wirklich auf Kopfhörern zu hören. Was ich ein bisschen schade finde, und jetzt kommen wir zu dem negativen Teil, das ist halt gegen, also nach den ersten 6, 7 Songs, ich glaube, es sind 6 Songs, die wirklich durch die Bank, die hätten eine Single sein können, durch zack, 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 so von wegen, das hätte man so rausschmeißen können als Single, was sie ja teilweise gemacht haben. Ja. Aber da bricht es teilweise so ein bisschen ein. Also ich fand es ein bisschen beliebig manchmal oder sogar. Also, aber das ist wirklich Kritik auf hohem Niveau, also weil es gibt so ein paar Filler, würde ich fast schon sagen. Also
ja, so ab Maria knickt sie ein bisschen ein. Ja,
es knickt ein bisschen ein. So, aber es kommt halt dann auch irgendwann wieder zurück. Und dann teilweise aber auch nur deswegen zurück, nicht weil es so zwingende Songs sind oder so catchy Songs sind, sondern halt auch weil es so teilweise experimentell wird. Also ich muss es wirklich nochmal erwähnen, auch wenn der Song jetzt nicht auf meiner Liste ist, aber hört euch bitte mal Voice of the Voiceless an. Wie kann man bitte eine Gitarre so klingen lassen wie einen Dudelsack?
Das ist krass, ne? Tom Morello, Master of all the Effects.
Heilige Scheiße, echt.
So krass, ja, ja.
Also, und das waren auch so Momente, wo ich gedacht habe, wieso habe ich das noch nie gehört? Also, und deswegen
beats me.
ja, nee, es ist wirklich, wirklich geil. Also das Album ist halt deutlich, ich finde fast schon farbenfroher in der musikalischen Kreativität als ja, das Debüt. Und es ist ja deutlich farbenfroher als die Betonwand vom Cover. Also,
ja, das Cover aber auch. Also,
das Cover ist cool. Gut. Das Cover ist cool, aber es ist halt irgendwie nichts. Man denkt so, okay, wow, okay, jetzt kommt die brachiale Betonwand und was weiß ich und Revolution ist sowieso wieder Thema. Aber es ist wirklich, wirklich, also die Musikalität auf dem Album ist wirklich Hammer. Und also thematisch schon ganz kurz zu sagen, es geht auch da in andere Richtung. Weil es geht halt auch, also soweit ich das so raushören konnte und ein bisschen die Texte gelesen, geht es auch manchmal so mehr in Richtung diesem Gefühl, kurz vor Millennium zu stehen und nach dem Motto in die Glaskugel zu gucken, was blüht uns in der Zukunft und
More for Gore or the Son of a Drug Lord.
Ja, also es ist im Grunde genommen so, ja, wie beim Fond, wieder, ich bin kein Franzose, Fond de siècle oder so, ja, also im Grunde genommen dieser Aufbruch von wegen ins neue Jahrhundert, das fühlt man auch so ein bisschen so von wegen, was zum Geier kann hier passieren, nicht nur in Los Angeles oder in den USA, sondern auf der ganzen Welt irgendwie, ja. Werden wir jetzt hier irgendwie von wird die Welt irgendwie zusammenbrechen und es ist schon sehr prophetisch. Also es ist teilweise wird da sogar die Kindesmissbrauch in der Kirche sogar prophezeit. Ach, komm, es ist eigentlich keine Prophezeiung.
Sagen wir das doch, ist ja Fakt. So, das wissen doch alle wahrscheinlich seit den
70ern. Ja, aber es ist ein ewiges Thema, so, ne? Aber es ist halt wirklich. Also da auch da stimme ich irgendwie auch. Also auch mal was Neues. Also ich meine nicht das Thema speziell, sondern was ich jetzt gerade erwähnt habe, sondern dass es halt nur ein bisschen in die Glaskugel guckt. Und gut, also ich habe jetzt einen Song erwähnt.
Mic Check, genau.
Was packst du noch auf die Liste? Ich pack auch Sleep Now in a Fire in die Liste. Das war
Sleep Now
in a Fire ist für mich war auch für mich schon vorher. Auch das Video dazu nebenbei, auch von Michael Moore Regie geführt, war auch für mich eigentlich mein Lieblings Rage Against the Machine Song ever. Und das wird auch bleiben. Also
das freut mich richtig, weil in meiner allerersten Schulband damals mit 14, 15, hallo Holger, falls du zuhörst, haben wir das Album gehört, als es rauskam, und wir wollten Gorilla Radio covern.
Okay,
auch ein guter Song. Und ich sag's, wie es ist. Das hat die, also ich habe den Text hingekriegt. Ich bin nicht ansatzweise so gut wie Zack der Rocker, aber ich hab's gekriegt, auswendig zu lernen. Ich sag's, wie es ist. Die Gitarren- und Bassfraktion hat gesagt, wir kriegen das nicht hin, wir brauchen noch 10 Jahre Übung, was ja auch absolut legitim ist. Ne? Also es ist ja wirklich schwer. Und dann hat damals der Musiklehrer hat gesagt, so, ja, ich höre mir mal alle Songs an und dann gucken wir mal. Und dann hat er gesagt, okay, Sleep Now in the Fire, das müsstet ihr hinkriegen, das kriege ich euch beigebracht. Dass am Ende diesen komischen Effekt mit dem koreanischen Radiosender, okay, ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Aber ja, und dann haben wir Sleep Now in the Fire gecovert und auch es mindestens einmal live gespielt auf dem Schulfest.
Cool.
Und das freut mich doch sehr, weil die meisten Leute bevorzugen von dem Album immer Gorilla Radio. Was ich persönlich auch.
Ist ein guter Song, aber.
Ich finde den auch besser, um ehrlich zu sein, aber es freut mich, dass es so Leute gibt, die, die jetzt nicht nur aufgrund einer schönen Erinnerung Sleep Now in the Fire so bringen. Der Text ist halt super von Sleep Now in the Fire.
Ich finde auch die Musik, also das ist so, als ob die Band irgendwie, also wenn ich das höre, dann ist es so, als ob die Band irgendwie in so einer Art Arena steht und um sie herum einfach alles explodiert. Also man muss es einfach nur auf Kopfhörer hören. Und
I am the Nina, the Santa, Maria.
Ja, es ist einfach
das ist super, ja. Es ist wirklich fantastisch.
Brutal gut, ja. Ja, okay. Klingt wie eine Eins, ist es aber nicht. Ja.
Okay. Gut. Dann, du bist erstaunt.
Ja, sehr, aber ich
auch.
Ich liebe das Album, wirklich. Sehr.
So, dann erstmal zu Ron Sexx. Also nochmal, auf der Nummer 1 habe ich Retriever, ja, wie der Hund von Ron Sexsmith. Ron Sexsmith ist ein kanadischer Liedermacher. Neben diversen Jobs versuchte sich Ron Sexsmith schon immer mit Auftritten in kleinen Clubs und Bars. Seine Stimme und auch seine Qualitäten als Songschreiber machen andere Musiker auf ihn aufmerksam und bescherten ihm schließlich einen Plattenvertrag bei Interscope Records. Die Musikkritik ist durchweg von seinem Debüt begeistert. Das bleibt auch bei den nachfolgenden Alben so. Die Musikerkollegen, die sich zu seinen Fans zählen, sind zahlreich und namhaft. Elvis Costello, Paul McCartney, Sarah McLachlan und Rod Stewart. So, das Album ist erschienen am 6. April 2004. Es dauert 40 Minuten und eine Sekunde. Ein Metascore ist nicht verfügbar. Review zum Album. Das beste Album, das Paul McCartney nie aufnahm. Alter Falter, ist das ein Grower. Ron Sexsmith ist ein verdammtes Genie. Beim ersten Hören war das meine Nummer 3. Und ich wollte es unter seichtes, langweiliges und dezent einschläferndes Gitarrengeklimper ablegen. Was Markus ebenso hört, wenn er im kleinen Salon das Grammophon anwirft und sich in seinem Ohrenbackensessel eine Pfeife gönnt. Aber weit gefehlt. Hier stimmt einfach alles. Die Texte sind einfach grandios, tiefgründig und dennoch zugänglich. Besonders hervorheben muss ich hier Imaginary Friends. Mhm. Auch From Now On ist ganz großes Kino. Selten wurde nicht mehr so viel glaubhafte Hoffnung auf bessere Zeiten in einen Song gepackt. Ein Meisterwerk. Sexsmith beherrscht das Spiel zwischen Melancholie und Freude einfach perfekt. Das Album muss durchgehört werden und es ist eine Schande, dass es derzeit nicht auf Spotify verfügbar ist. Ja. Es war wohl mal auf Spotify verfügbar, weil in dem, also auf YouTube kann man das hören, gibt es diverse Playlists. Ich werde eine in die Shownotes packen. Da fragt die Hälfte der Leute, fragt so, hey, wieso ist es nicht mehr auf Spotify? Jetzt muss ich es hier hören. Ja. Und ich gebe diese Frage weiter. Herr Spotify, Sie durchleuchten ja jeden Podcast, nehme ich an. Also bitte klären Sie das mit wer auch immer die Rechte hat. Das Album muss gehört werden von so vielen Leuten wie möglich. Es ist wirklich, wirklich fantastisch. Und ich bin umso erstaunt, dass ich halt auch von Ron Sexsmith noch schwieriges Wort, noch nie gehört habe. Was ein bisschen schade ist, also das, was ich jetzt sage, das meine ich nicht so böse, wie es klingt. Und ich habe auch noch andere Fotos gefunden und der Mann sieht schon normal aus. Aber
ja.
Das Foto auf Wikipedia ist hart verstörend. Der sieht aus wie jemand, der eine Tiefkühltruhe mit Vorhängeschloss besitzt.
Ja, ich weiß. Ja.
Also es ist, der sieht normal aus. Also der Mann ist relativ alt, der ist Jahrgang 64. Also ja, könnte unser Vater sein fast.
Ja, er sieht halt auch so ein bisschen altbacken aus. Ne?
Ja,
so.
Ja, mit seinem Hemd und dem komischen diesen 70er-Jahre-Kragen und so. Aber am Ende, der sieht normal aus. Der sieht halt nicht aus wie ein Rock oder Rockstar. Der sieht halt aus wie, also wir beide sehen wahrscheinlich auch so aus in 30 Jahren. Der sieht einfach normal, ne? Halt ein normal gealterter Mann, der weder besonders auf seine Ernährung geachtet hat, noch die ganze Zeit nur Müll gefressen hat, halt einfach normal, ne? Und, aber das ist man halt nicht gewöhnt, ne? Man ist ja gewöhnt, dass so Musiker, dass sie immer so auf irgendwie gut aussehend gemacht werden.
Ja, aber der muss einfach nur singen und dann hört man erstmal.
Der muss
so
den Mund aufmachen.
Ja, und dann ist es einfach so eine, finde ich, so eine warme, irgendwie Stimme, die so, wie Honig irgendwie, also einen so, boah, das ist
also
nur geil.
Oder
Ahornsirup, ja, Ahornsirup.
Ja, er ist ja Kanadier, das passt doch.
Ja, Kanadier, ja.
Und, also wie, ohne Scheiß, ich hatte das lange nicht mehr, aber hier, From Now On, das war so ein Song, ich habe da wirklich Gänsehaut bekommen, also ich habe mir den angehört und habe ich schon so, boah, ist das gut. Ja. Hab mir den Text angehört, hab mir dann nochmal, während ich den Song gehört habe, den Text durchgelesen und da hatte ich dann wirklich so ein bisschen Gänsehaut, weil ich wirklich gedacht habe, so, Alter, das ist richtig, richtig gut. Und ich muss auch sagen, das wird immer seltener, diese Momente. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich langsam aber sicher in den Wahnsinn abdrifte. Also ja, das tue ich auch, aber
tun wir alle.
tun wir alle, genau. Aber damit hat es nichts zu tun. Es ist einfach nur, weil man kennt halt ganz viel Musik und Filme und Videospiele und alles. Und dass man nochmal berührt wird auf einer Ebene, die man noch nicht kannte, wird halt, je älter man wird, immer seltener. Ja. Und Ron Sexsmith hat das mit diesem Song From Now On tatsächlich geschafft. Ich finde, im letzten Drittel baut es ein bisschen ab. Ein ganz kleines bisschen.
Ja, stimme ich dir zu.
Aber es ist immer noch auf unfassbar hohem Niveau. Und ich werde mir auch, also ich bin dann bei YouTube, nachdem ich das dann durch hatte, hat natürlich YouTube direkt 15 Sachen empfohlen. Da war dann auch so ein Konzert, wo er halt irgendwie einfach nur auf einer Bühne steht und Gitarre spielt und auch wirklich, also der Saal, die sind alle, also das sind alle Leute sind ruhig und so und fast beseelt.
Ja,
also es ist wirklich, wirklich krasser Typ.
Ich durfte ihn auch mal live erleben im Gebäude 9 Köln.
Schön. Und, aber Gebäude 9 hat eigentlich immer miesen Sound.
Ja, es ist halt wie so ein Betonbunker. Und
das heißt, wie ein Betonbunker. Es ist ein Betonbunker.
Ja. und das ist halt wirklich, man darf halt auch keine wahnsinnige Show erwarten. Das ist halt einfach nur er und eine Gitarre und das ist schon geil.
Also, wobei man jetzt sagen muss, also auf dem Album, ne, also da ist schon auch Piano und Schlagzeug und Bass.
Nee,
da
war eine Band drumherum, also keine Frage. Aber war ein schönes Konzert, ja.
Ja, und also wirklich danke dafür, weil ich habe, also und wie gesagt, also ich habe das Album einmal gehört und ich dachte so, oh Gott, ach, das ist wieder so, So, nimmst mir nicht übel, ne? Aber du hast, es entwickelt sich manchmal ein Muster.
Ich habe da ein Muster, genau wie du.
Ja, bei mir ist halt, wenn die Ohren nicht bluten, ist irgendwas falsch.
Genau.
Aber das ist wirklich, wirklich wunderschön und hört es euch an. Es ist wirklich, wirklich toll. Mhm. Und genug des Lobes, kommen wir zu dem glatzköpfigen Herrn.
Der glatzköpfige Herr heißt Richard Melville Hall, alias Moby.
Ja, warum heißt er Moby?
In dem Namen ist Melville enthalten und Herman Melville ist nun mal der Autor von Moby Dick.
Richtig.
Deswegen Moby.
Sind die verwandt? Jetzt mal gerade blöde Frage.
Über zwei Ecken oder so, glaube ich. Also der hat insofern schon verwandt. Also die sind schon verwandt. Also auf jeden Fall, definitiv. Aber ich weiß nicht, über wie viele Ecken, aber sonst würde er es nicht machen. Also das ist jetzt nicht so ein Insider-Gag, so wie ich heiß zufällig genauso wie der. Und Nee, der ist verwandt. Ja, auf jeden Fall.
Cool, okay.
Und weil er auch aussieht wie ein glatzköpfiger Wal. Nein, Spaß. Nein, er ist total dünn, weil er ein Veganer ist.
Okay. Nein, das eine hat nichts mit dem anderen
zu tun. Nein, Spaß. Ich hau mir jetzt voll gegen die Veganer.
Die Folge ist echt, das ist echt dünnes Eis.
Nein, veganes Essen ist voll lecker. Also,
ja, wer mag
Linsen und so.
Was? Äpfel, Bananen. Ich bin hier fürs Protokoll. Also, ich bin kein Veganer.
Falafel ist geil. Ja. Egal.
Falafel ist richtig gut.
Falafel ist gut.
Ja, weiter geht's mit Moby.
Okay, genau. Moby Play aus dem Jahr 1999. Eine Stunde und drei Minuten lang. Ja, das Album, wie gesagt, ja, ist auch als CD in meinem Regal. Damals war ich quasi in so einer Zeit, wo ich auch so Mitschwimmertum hatte und habe das wie viele, viele andere auch gekauft. So nach dem Motto, auch es war wahrscheinlich auch Platte des Monats im Musikexpress. Ja, ich habe das nicht recherchiert, aber nach dem Motto, ja, kaufen, hören, was auch immer. Ich fand es damals gut, beziehungsweise sehr gut, aber es war halt mir auch zu lang. Es war halt irgendwie zu zäh irgendwie zwischendurch mal. Und das ist es teilweise heute auch noch. Aber heute nach 20 Jahre später, über 20 Jahre später, habe ich es ein bisschen besser verstanden. Also ich muss auch ein bisschen mehr, muss ich sagen, auch den Hut ziehen davor, was der Typ geleistet hat. Weil er hat als Elektrokünstler aus New York der auch eigentlich Techno gemacht hat und so House Musik gemacht hat und eigentlich als DJ aufgetreten ist, hat er hier eine Musik gemacht, die mehr so in Richtung Ambient geht, aber er hat noch weit mehr gemacht. Und zwar geht auf dem Album eigentlich der Blues, kriegt er nochmal so einen richtigen, ja, Prominenzschub an der Stelle. Weil es ist eigentlich ein Blues-Album, nur halt mit einem Hausmantel drumherum. Weil es hat auch eine abgefahrene Entstehungsgeschichte, dieses Album, die ich vorher nicht kannte. Und ich habe mich da ein bisschen reingefuchst, weil der Typ, Moby, hat halt irgendwann Mitte der 90er oder so, ging so ein bisschen sein Renommee als DJ so ein bisschen runter. Und er war halt nicht erfolgreich. Also er hatte wirklich relativ maue Verkaufszahlen. Und eigentlich wollte er seine Karriere beenden. Also das wäre sein letztes Album gewesen, quasi. So. Und er hat es auch nicht mehr so riesen, er hatte keine Wahnsinnserwartungen mehr an seine Karriere und hat dann in seinem stillen Kämmerlein in New York sich hingesetzt und hat dann überlegt, was soll ich machen? Und dann hat ein Freund von ihm eine Compilation ihm in die Hand gegeben, so von wegen, hör dir das mal an. Das waren Field Recordings aus dem Mississippi-Delta. Mhm. Und Field Recordings, also nicht nur, dass man die Natur hört, sondern eher, dass man halt die ja, schwarze Leute, schwarze Künstler hört aus dem Mississippi-Delta, Frauen, Männer, was auch immer, Gospelsänger, die auch nur teilweise so Facetten von Songs singen, teilweise auch ganze Songs, auch kurze Songs, und die hat er dann genommen und hat diese Songs, die so rudimentär waren, genommen und hat die remixed. Das sind eigentlich im Grunde genommen eigentlich Remixe von diesen Songs. Es sind fast schon genau diese Songs, aber der hat halt noch Beats runtergeknallt und hat dann die quasi vervielfältigt, immer wieder geloopt und dann daraus catchy Songs gemacht und dann aber auch trotzdem, obwohl es halt Elektromucke war, hat er diesen Spirit, diesen Blues Spirit immer noch erhalten. Und das, ich rede mich jetzt im Kopf und Kragen, aber wichtig ist, und das ist die Essenz, ist, das ist Kunst. Also, ja? Also das ist halt wichtig, das zu wissen, das erstmal hinzubekommen. Also etwas Neues zu kreieren. Und das ist genau der Punkt, warum ich halt Rage Against the Machine nicht auf 1 habe, sondern Moby, weil er hat ein Album kreiert, was es so auf der Welt halt nicht gab. Also was es absolut nicht gibt. Also eine Fusion aus Blues und in dem Fall halt also Blues, Gospel, Roots Musik, so nach dem Motto, amerikanische Roots Musik und Elektronika. So und das Ding, das ist, kommt der Witz überhaupt. Die Plattenfirma hat gesagt, wir denken, das Ding wird sich vielleicht genauso verkaufen wie dein Vorgänger. Wir setzen den Hebel so auf 250.000 und dann ist es okay.
Man muss das in Relation sehen. Heute würden die meisten Musiker für 250.000 verkaufte Platten ihre Großmutter verkaufen. Ja. Mitte und Ende der 90er war das so okay. Ja, vor allem genau. Für einen Musiker, der vorher schon 4 Alben rausgebracht hatte. Ne? Also da ist das okay. Na, irgendwie hier Green Day Dookie 1996 oder so oder 94, das hat sich 80 Millionen hundertfach verkauft. Ja. Also in den 90ern war eine 250.000 Platten war anders als heute.
Ja, genau. Und im Endeffekt durch gutes Marketing und durch Zähigkeit und halt auch durch viele Film Soundtracks Werbespots. Und Werbespots. War es auf einmal auf 12 Millionen angewachsen innerhalb von 2 Jahren. Das Ding ist das bestverkaufteste Elektronika-Album aller Zeiten.
Bis heute.
So habe ich es zumindest recherchiert.
Glaube ich auch, weil und, dann kam Napster.
Ja, wahrscheinlich. Und es ist einfach, ich sag mal so, es gibt Uptempo-Tracks auf dem Ding. Und also wie zum Beispiel Honey, also der Opener. Aber es gibt halt auch sehr viele ruhige Tracks. Also darauf muss man sich halt genauso wie bei Depeche Mode auch einstellen. Das ist halt sehr viel Ambient-Musik, also die halt wirklich sehr sphärisch ist und so. Manchmal singt auch nicht unbedingt der Blues-Sänger oder die Blues-Sängerin, sondern manchmal gibt's auch so eine Art Sprechgesang von Moby selber, der da drüber liegt. Und die Stimme von ihm klingt auch ziemlich fragil, finde ich. Das ist so ein bisschen, es passt auch irgendwie zur Musik. Insofern, passt. Und das Gesamtwerk ist ziemlich stimmig. Es gibt nur manchmal ziemlich kuriose Situationen auf dem Album, wo dann halt zum Beispiel, wie heißt dieser eine Song nochmal? Ich muss mal ganz kurz gucken. Das fand ich schon ziemlich krass. Body Rock, genau. Body Rock ist halt eigentlich der schnellste und brachialste Song auf dem Album, mit Gitarre auch untermalt. Und dann, und vorher gab es halt noch, also mit Rushing auf dem, also auf, als 6. Song, gab es mit Rushing noch so ein ganz, ganz ruhiges Lied zum Einschlafen, wo man echt die Yoga-Matte auspacken möchte am liebsten. Und so von wegen, ich drift jetzt hier ab, und dann kommt auf einmal Body Rock und so von wegen, okay, ich spring jetzt hier auf und geh voll
durch den Deck. Ich bin wach,
ich brauche kein Espresso.
Also, ja, ich das würde ist fast schon sagen, krass, wirklich. Body Rock ist fast mein Lieblingssong auf dem Album. Fast Southside finde ich auch super. Was ich beim, also ich habe das Album, als es rauskam damals auch, genau wie du, ne, das lag halt auch einfach gefühlt überall rum. Also bei jedem, ja, ja. Ne, du bist in irgendeine Wohnung gekommen von irgendeinem Kumpel und dann hast du da halt diesen hüpfenden Typen vor grüner Wand gesehen.
Genau.
Also das Cover, das lag ja halt überall rum, weil 12 Millionen Exemplare, ne? Plus die ganzen gebrannten Versionen. Also es hatte ja wirklich jeder und deswegen habe ich das damals auch viel gehört. Nur beim jetzigen Hören ist mir halt aufgefallen, meiner Meinung nach, das Album ist halt nach Run On, der Nummer 11,
ja.
ist das vorbei.
Das Gefühl hatte ich damals auch schon.
Obwohl, ist kurios, ne? weil ich habe das ja ins Glas gepackt. Ich fand's ja super und es freut mich auch. Aber ich muss echt sagen, hätte halt irgendwie einfach mal aufhören können.
Ja, das Gefühl hatte ich damals auch schon, dass es so nach Run On mehr oder weniger vorbei ist. Aber ich habe es halt jetzt nochmal gehört und denke dann irgendwie auch so, okay, wenn man wirklich das so ein bisschen abstreift, diese Gedanken, dass es halt ein, ich sag mal in Anführungszeichen, normales Album ist und wenn man sich darauf einlässt, dass es im Kern eigentlich ein Ambient-Album ist, ein Ambient-Album ist vom Genre her mit Blues-Facetten, dann ist das schon stimmig. Aber der Typ, also Moby, ist halt irgendwie ziemlich durchgeknallt und hat halt, warum auch immer, hat halt wollte halt Genres sprengen und hat halt gedacht, okay, ich mache jetzt kein Ambient-Album wie zum Beispiel ein Brian Eno oder so, der dann irgendwie so ein 0815 Ambient-Album, also gute Ambient-Album macht, aber halt immer dieses Genre bedient, sondern der macht dann halt irgendwie auch zum Beispiel einen Track wie Machete, der auch im Bergheim laufen könnte. Behaupte ich jetzt mal. So.
Ja,
also das ist so
Tech. War noch nie dort, aber ich glaube.
Nein, ich war jetzt auch noch nie dort, aber das ist, ich hänge jetzt wirklich mich aus dem Fenster. Aber das ist halt wirklich so Techno aller damals halt 90er oder so.
Ja,
so das ist, haut nochmal so richtig rein raus.
Ich war schon auf Techno-Partys, so ist es nicht.
Ja, also. Aber ist halt auf einmal ist da so ein Techno-Song mitten auf dem Album. Und der will dann halt nicht so eingleisig fahren. Also ich verstehe, was du meinst, absolut. Und es ist vielleicht auch nicht so das Ding, wo man auch sagen würde, es ist jetzt kein kohärentes Album, aber ich muss es auf jeden Fall loben für das, was es ist, also und das, was es gewagt hat. Also das ist ein Sound, den man einfach nicht irgendwo anders nenn mir ein Album, was so klingt. Das gibt es nicht.
Muss, also werde ich wahrscheinlich finden, aber mal nicht ebenso. Also muss ich wahrscheinlich
sehen. Ja,
alles klar. Ich würde sagen, dann haben wir es und wir kommen zur Ziehung. Ich habe mein Glas schon in der Hand.
Jo.
Du hast deins auch.
Okay. Ich hab's.
So, dann fange ich mal an. Oh, sehr klein gefalteter Zettel. Oh, schön. Eagles of Death Metal, Death by Sexy.
Ja, schön.
Okay, hat der Sänger nicht zwischenzeitlich den Verstand verloren?
Ja gut, das ist ja ein Thema für sich. Also
okay. Da reden wir dann in der Folge im Zweifel drüber.
Genau, da reden wir darüber, ja. Ja, ich denke schon. Paris und okay. So, du weißt Bescheid, ja. Okay, Parkway Drive, Irie, wie auch immer.
Sehr schön. Okay,
bin gespannt.
Dann mache ich schon mal den nächsten Zettel. Oh, fantastisch. Oh, so gut. Oh, danke. Ich liebe das Album. Red Hot Chili Peppers, Californication.
Okay.
Ich weiß.
Okay. Ich habe I Prevail, Trauma. Okay. Das klingt ja tiefgreifend.
Okay. Dann habe ich Sagt mir gar nichts, bin mal gespannt. Bad for Lashes, Two Sons.
Ah ja, okay. Ja.
Also die zwei Sonnen, nicht die zwei Söhne.
Genau.
Ja, so. Okay.
Und ich habe Primitive Reason, Alternative Prison.
Schön, schön. Ja, das wird, wird interessant für dich.
Ja, also zwei Sachen von, also zwei Bands kenne ich auf jeden Fall überhaupt nicht. Bin gespannt. Machen wir was Neues kennenzulernen.
Alles klar.
Ja,
fein. So, das ist mal wieder ein bisschen längere Folge geworden. Wir haben seit langem mal wieder die Stunde gesprengt.
Moby ist ein dicker Wal, der muss man auch mal ausbreiten.
Ja, dein Rant über die Sounds war auch ein bisschen. Gut. Ist okay. Halt so.
Ist halt so.
Ja, nee, das ist ja okay. Also selbst die irgendwie die 90-Minuten-Folge mit Pink Floyd, die wird ja auch geklickt. Also da bin ich ja auch erstaunt drüber. Die hören die Leute ja auch.
Ist halt Pink Floyd, ne?
Ja, ja, ich weiß gar nicht, ob das so ein. Also genau, Leute, schickt uns doch mal eine Nachricht per Instagram, per Twitter, per was auch immer. Hört ihr einfach jede Folge oder wählt ihr so gezielt aus, so, ja, okay, die Band, ja, habe ich schon mal gehört oder, oh ja, die mag ich, mal gucken, ob die auch so gut finden. Das würde mich tatsächlich interessieren, ob ihr da gezielt die Folgen hört, je nachdem, wie wir besprechen oder ob ihr einfach sagt, so, ich höre alles.
Wir machen Marktforschung, ja.
genau. Ja.
Ja.
Okay. Ja, dann, Markus, möchtest du unseren Hörern noch irgendwas mitteilen?
Nö, weiterhören, immer weiterhören.
Genau. Okay. Jo, dann bis in zwei Wochen und viel Spaß bei was auch immer. Ich meinte natürlich vielen Dank für eure.
Vielen Dank.
Nichts sprechen, mein eigenes Sprach. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, und auf Viva sehen.
Tschüss. Ciao. Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 6ausdemglas@gmail.com. Auf Wiederhören!